Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge Kampf der Reality-Stars. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Wie fühlt sich dein Leben so an, seitdem du jetzt Influencerin geworden bist?
Wie fühlt sich mein Leben an, seit ich Influencerin geworden bin?
Mhm.
Ich wusste ja noch nicht mal, dass ich Influencer bin.
Na ja, mal. Seit letzter Woche steht hier das Telefon nicht mehr still.
Aha.
Seitdem wir diese Asics Speed Solution FF3 beworben haben.
Gut, dass sie dich anrufen. Ja, wir haben sie ja immer noch nicht offiziell richtig beworben.
Na, wir sind ja auch Influencer.
Ah,
oder du Influencerin.
Das ist dann so sukzessive, das ist dann so steter Tropfen hüllt den Stein mäßig oder was?
Naja, wir werden ja eben nicht dafür bezahlt.
Ja, das stimmt.
Dass wir über den Schuh hier reden und jetzt tun wir es trotzdem.
Ja.
Also hat sich dein Leben jetzt verändert?
Nee, ich glaube nicht.
Noch nicht mal auf dem Platz mit diesen schicken neuen Schuhen von Asics an?
Also die sind sehr bequem und ich habe ein schönes Paar Schuhe. Wenn das als Veränderung zählt, dann ja.
Das ist auf jeden Fall. Ich habe keine Blasen bekommen, das spricht für den Schuh.
Ja, stimmt, die habe ich auch nicht gekriegt.
Ja, ist häufig ein Problem, wenn man die Schuhe wechselt. Ich bin ja, habe ich schon mal gesagt, Träger von sehr breiten. Ich lebe auf großem Fuß von sehr breiten Skiern, wollte ich auch sagen, Schuhen. Und deswegen war ich ein bisschen skeptisch, als die uns dieses Modell zugeschickt haben. Aber jetzt wir haben es ja schon gesagt, ich habe es jetzt mehrmals getestet. Ich kriege keine Blasen. Der Schuh drückt nicht, sondern ist super bequem zum Tragen. Nur an der Geschwindigkeit muss ich noch arbeiten. Aber ich glaube, das ist kein Versagen dieses Speed-Solutions.
Wollte ich gerade sagen, ich fürchte, dass das leider an uns liegt.
Dann geloben wir bis nächste Woche Besserung und wünschen euch jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Herzlich willkommen zum Tennisproleten. Im winterkalten Deutschland begrüße ich Henrike. Hallo.
Moin.
Daniel hat Dienst, der muss was arbeiten für sein Geld. Deswegen sind wir heute zu zweit. Und ja, winterkalt. Ich habe gerade zu Henrike gesagt, ich habe meinen Winterpullover wieder rausgeholt. Es ist dann doch ziemlich frisch. Könnte man sagen, ist ja nichts Neues für den April, aber... Ich war schon von Kopf bis Fuß, haben wir ja gerade gesagt vor der Sendung, in unserem tollen Influencer-Spot, auf Sommer eingestellt. Und jetzt?
Ja, wenn die Gondeln Trauer tragen. Mhm. Es ist echt so kalt und hier in Köln hat es auch gefühlt die letzten 3 Tage mit wenigen Unterbrechungen nur geregnet. Es trägt nicht unbedingt zur Stimmung bei, aber wir sind ja nicht die einzige Ecke von Deutschland, die das Problem hat. Im Süden ist auch nicht so schön.
Nee, eben. Normalerweise sage ich mal, da, wo ich ursprünglich herkomme, das ist das Kalifornien Deutschlands, da ist es immer warm, aber ist es auch nicht. Hier in Hamburg ist es kalt und das Schlimmste ist, unsere Plätze haben noch nicht mal auf. Das ist ganz furchtbar. Die machen erst nächste Woche auf. Das heißt, ich kann noch nicht mal selber Tennis spielen.
Hm.
Und? Ja,
die haben bei uns schon auf, aber bei dem Regen nützt dir das gerade auch nicht so viel.
Das sagtest du neulich. Und es ist so kalt. Und dann kommt bei mir zu Hause auch nur noch kaltes Wasser aus den Leitungen, weil die Heizung kaputt ist. Das ist eine Kacke, kann ich dir sagen. Da.
Ja.
Ich fahre jetzt immer zum Duschen in unseren Tennisclub.
Herzlich willkommen im Podcast Deutsche reden über deutsche Themen.
Eine deutsche Tugend, ich muss warm duschen. Nein, also ich bin wirklich, wenn ich keine warme Dusche habe, dann werde ich leicht aggro und bin, und jetzt kommt sie wieder, die perfekte Überleitung, obwohl die gar nicht geplant waren, bin überhaupt kein Verfechter und Liebhaber dieses Eisduschens und Kaltduschens. Ich weiß, da ist Patrick Kühn, Turnierdirektor in München, der hat ja schon mehrfach drüber erzählt. Und ja, in meinem nächsten Leben möchte ich Patrick Kühn werden. So gut Tennis spielen, so fit sein, Eis baden können und dazu immer noch gute Laune haben. Also, boah. Und dann noch Turnierdirektor sein von einem Turnier, was auch noch abgegradet wird nächstes Jahr zum 500er-Turnier wird. Und trotzdem immer noch guter Laune sein, obwohl so ein Kackwetter da ist die ganze Zeit. Das ist doch furchtbar in München, oder?
Es ist furchtbar. Also ich sage nur mal so, ich möchte im nächsten Leben nicht Patrick Kühn werden. Nee, ich hoffe, Patrick Kühn nimmt mir das nicht böse, aber ich bin schon ganz zufrieden da, wo ich jetzt bin. Aber
wie kommen wir jetzt aus der Kiste wieder raus? Würdest ja, du gerne?
Aber ich muss ehrlich gerne sagen, das Loch habe ich mich gerade selber reinmanövriert. Da muss ich jetzt doch gucken, wie ich da wieder rauskomme. Irgendwie 0,40, Henrike.
Ja, nein, aber wobei, ich helfe dir. Würdest du in dem Leben, wir nehmen am Samstag auf, insofern, wenn es hört, sind manche Dinge vielleicht schon wieder passé, aber nur so grundsätzlich gefragt, wärst du im nächsten Leben gern Jan-Lennard Struff?
Also wenn ich den Aufschlag dafür kriege, wäre das, könnte man drüber diskutieren. Nein, auch das möchte ich nicht werden. Das liegt einfach daran, dass ich, glaube ich, mit allen Höhen und Tiefen doch ganz zufrieden bin, da wo ich bin. Und ich mir das gar nicht so vorstellen kann. Aber eins muss man sagen, Jan-Lennard Struff würde heute zumindest nicht kalt werden, wenn das alles so klappt und er sein Programm heute in München durchziehen muss. Denn für alle, die vielleicht die Tenniswelt diese Woche nicht so verfolgt haben: in München findet ja gerade das erste Sandplatzturnier auf deutschem Boden dieser Saison statt. Und wie man das in München in den letzten Jahren öfter hat, ist das Wetter recht kapriziös, kann man so sagen. Es ist ziemlich kalt, es regnet viel, was einfach dazu führt, dass ja, nur phasenweise gespielt werden kann. Und das sorgt gerade dafür, dass Jan-Lennard Struff heute sein, was ist denn das, Viertelfinale? Sein Viertelfinale gegen Félix Auger-Aliassime, wo er 7-5-3-1 vorne liegt, zu Ende spielen muss. Sollte er das positiv bestreiten, darf er danach dann das Halbfinale gegen Holger Rune spielen. Und muss heute auch noch im Doppel an der Seite von darf heute im Doppel noch an der Seite von Unskolschung an die Mies ran. Also eins kann Jan-Lennard Struff heute nicht sagen, dass ihm langweilig wird und dass ihm kalt wird. Ich glaube, das passiert nicht.
Nee, und trotzdem frage ich auch da wieder ganz ketzerisch, ist es eigentlich so schlimm? Ich meine, wenn wir jetzt dann doch irgendwann auf den Platz dürfen und die Ligaspiele, Medenspiele spielen, dann müssen wir auch ein hart umkämpftes Einzel- und Doppelspielen an einem Tag. Manchmal sogar ohne, wie heißt es, suitable und acceptable rest, sondern direkt nach dem Einzel.
After suitable rest, ja, genau. Ja. Nee, schlimm ist das natürlich nicht. Also klar, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, wenn ich sage, dass vielleicht die Matches auf der ATP und WTA-Tour nö anstrengender sind.
Naja, das gut, war das hängt zu bezweifeln.
Das hängt natürlich wieder vom Fitnesslevel ab. Vielleicht gleicht sich das dann am Ende wieder aus. Nein, natürlich, damit musst du leben können. Also ich bin ja auch eine Verfechterin davon, dass man aufhört, jedes Mal, wenn es einen Belagwechsel gibt, irgendwie 30 Jahre darüber zu reden, wie schwierig das ist, jetzt sich umzustellen, weil ich denke, das musst du halt hinkriegen. Natürlich ist das schwierig, aber es ist halt auch irgendwie der Job. Nö, aber ich wollte es halt mal erwähnen, weil es ist ja auch, ne, wieder zurückkommen zum Wetter, es ist ja auch etwas, worüber man als Deutsche sich dann wieder schön aufregen kann. Dass das Wetter dafür sorgt, dass die Ordnung durcheinander gerät. Unverschämt.
Und nicht nur die Ordnung, sondern irgendwie auch, kann keiner was für, ich weiß es, aber auch die Stimmung. Also ich muss dir ehrlich sagen, das Münchner Turnier wird ja immer hoch gelobt, was für eine schöne Anlage und ja, und natürlich ja, und sie haben auch ein tolles Feld, über alle Jahre hinweg immer wieder Top-Spieler rangekriegt und. Also ich muss dir sagen, so richtig Stimmung da beim Zuschauen kommt für mich nicht auf. Es kann keiner was für, dass das Wetter halt nun mal so ist, wie es ist. Ja. Aber also für mich macht das allein am Fernseh keinen großen Spaß zuzuschauen.
Ja, das kann natürlich damit zusammenhängen, dass wir beide so die trockene Hitzetypen sind. Mhm. Wir hatten ja mal drüber gesprochen, dass wir beide es gerne heiß und sonnig mögen. Mhm. Dann ist das natürlich, wenn man das sieht, auch so öselig. Mir geht natürlich auch dieses Rhythmusmäßige dann auch irgendwann auf den Sender, weißt du, alle rauf auf den Platz, dann werden irgendwie 3 Spiele gespielt, dann wieder alle runter, dann wieder einspielen, dann werden die nächsten 7 Spiele gespielt, dann wieder alle runter.
Ja.
Ne? So, das ist auch das, was es dann so ein bisschen anstrengend macht. Und also für mich. Und ich weiß nicht, also so ganz abgeholt hat mich das Turnier noch nie.
Mhm.
Was ich dir noch nicht mal valide erklären kann. Also
ich war noch nie dort vor Ort, aber viele, die dort waren, schwärmen ja immer von, dass das, wie gesagt, eine sehr schöne Anlage ist und das etwas sehr Nahbares hat. Auch als Zuschauer, vielleicht müsste man es mal vor Ort ausprobieren.
Mhm.
Und wahrscheinlich hat das auch gar nichts mit dem Münchner Turnier als Einzelnen zu tun, sondern wenn ich so drüber nachdenke, ist es halt schon so, wenn du Tennis wie wir an den Bildschirmen verfolgst und dann auch versuchst, sehr intensiv zu verfolgen, dann ist natürlich das gesamte Freiplatztennis eine anstrengende Kiste, wenn so ein Wetterunterbrechung durchsetzt ist. Ich kann mich erinnern, war das letztes Jahr Wimbledon, wo es uns den gesamten Draw in den ersten Tagen durcheinander gehagelt hat,
ja.
Weil dann doch nicht gespielt wurde und plötzlich wurden 348 Matches an einem Tag gespielt und. Und ich weiß, dass wir, ich glaube, irgendwie Mittwoch oder Donnerstag der ersten Woche waren wir vollkommen durch mit den Nerven. Natürlich auch berührt durch unser Tippspiel, was wir immer noch begleiten. Aber wie gesagt, also zum Freiplatztennis gehört Wetter und seine wechselhaften Bedingungen mit dazu. Und das ist gar nichts anti-München oder gegen dieses Turnier. Es macht es nur ein bisschen anstrengender zum Zuschauen.
Mhm.
Zum Spielen allerdings auch. Also Alexander Zverev hat sich dann doch, auf der einen Seite sehr enttäuscht gezeigt, auf der anderen Seite muss ich sagen, ist das jetzt wieder zu anti-Zverev-mäßig, wenn ich sage, der heult halt rum. Ja, finde ich doof, dass der rumheult, weil, genau wie du sagst, es betrifft ja jeden. Jeder muss ja mit diesen Bedingungen umgehen. Also sei es ein Wechsel von Hart auf Sandplatz, ja, oder sei es widrige Begleitumstände wie Wetter. Das gilt ja für das Gegenüber auf der anderen Seite auch. Und da weiß ich nicht, ich finde, es nimmt, irgendwie nimmt es immer ein bisschen so die Ehre und den Respekt dem anderen weg, wenn ich nach einer Niederlage sage, ja, mein Aufschlag, der wird ja entschärft durch das Wetter und meine Rückhand wird entschärft, alle meine Waffen nimmt mir dieses Wetter. Ich könnte auch sagen, all das, was es heute gebraucht hat, mich zu schlagen, hat mein Gegner abgerufen.
Gut, daran siehst du, wie wenig ich München verfolgt habe. Es hat mich exakt null interessiert, was Alexander Zverev zu seiner...
Du bist auch nicht Patrick Kühn.
Ich bin auch nicht, nein, immer noch nicht. Ich habe das tatsächlich nur gelesen, dass er verloren hat gegen Christian Garin und habe mich mit dem Ganzen drumherum, ehrlich gesagt, überhaupt null beschäftigt. Deswegen habe ich das nicht mitbekommen. Aber natürlich ist das... ist das immer so ein, hat das immer einen bitteren Beigeschmack, dieses Ja, aber. Weil entweder du sagst, ey, es war halt heute nicht gut und man muss sagen, Alexander Zverev hat München zwar zweimal gewonnen, aber das war 17 und 18 und danach ist es sukzessive tendenziell immer schlechter geworden mit den Ergebnissen. Also er spielt inzwischen kann man, glaube ich, schon sagen, traditionell nicht mehr ganz so gut in München. Und vielleicht, klar, liegt es daran, dass die Bedingungen ihm dort nicht so gut in die Karten spielen wie an anderen Turnieren. Aber, und dann komme ich jetzt wieder zu meinem Anfangs, meiner Anfangsaussage, das gehört halt dazu. Das ist dann dein Job als Profi, damit umzugehen. Weil ich meine, ich bin 1,63 groß. Für mich ist Tennis grundsätzlich nicht die Idealsportart. Ne, für alles, was man da so machen kann.
Und so, ich kann kommst mich ja, du unterm Netz durch?
Ja, unterm Netz durch. Nur leider ist das verboten, weil wenn ich nicht ohne Berührung unterm Netz durchkomme, wird die ganze Geschichte schwierig.
Durch so eine Masche durch.
Meinst du, das schaffe
ja.
ich?
Ja, ohne das Netz zu berühren.
Ich versuche mir das gerade bildlich vorzustellen, wie ich so ein Bäckerhecht unter dem Netz durchmache. Nein, aber zum Beispiel, ich ziehe auch total gerne vorne ans Netz. Also ich bin jemand, der total gerne auch vorne einen Volley spielt. Mhm. Aber ich muss halt dann damit leben, dass es da mehr Fläche gibt, um an mir vorbeizukommen, als vielleicht bei jemandem, der an die 2 Meter groß ist. Nur da kann ich mich ja auch nicht hinstellen und sagen, das ist blöd, sondern ich muss dann damit leben, mit dem arbeiten, was ich habe. Und ja, das verleidet es immer so. Aber das ist ja etwas, was Alexander Zverev öfter mal macht. Mhm. Ist jetzt kein Problem, das nur er hat. Es gibt sehr viele Spieler und Spielerinnen, die das dann haben. Na, auch so, ja, ich war ja verletzt. Ja, dann musst du die Entscheidung treffen, dich nicht hinzustellen oder halt mit der Konsequenz leben, dass das einen Einfluss hat. Ich finde das auch immer so ein bisschen. Ja, es ist so unsportlich. Es ist etwas unsportlich irgendwie.
Wobei ich immer jetzt, ich bin ja hier der Oberbasher gegen Zverev immer, ich will ihm das jetzt gar nicht so unterstellen. Wahrscheinlich war es einfach so, dass die Frage halt in der Pressekonferenz war, und woran hat es gelegen? Und dann kann ich natürlich hingehen, kann eine saubere Analyse fahren, kann sagen, ich kann einen meiner stärksten Schläge, den Aufschlag, wenn er hier kommt, kann ich nicht zur Entfaltung bringen, weil das Wetter ihn ausbremst. Ja. Das Wetter macht meine beste Waffe, die Rückhand, kaputt oder schwächt sie ab. Das wird er, sage ich jetzt mal zu seinem Schutz, sicherlich so gemeint haben. Ich finde aber immer, dass einfach die Einordnung sozusagen und damit die Verneigung vor dem Gegner einen ganzen Deut kleiner ausfällt. Wenn man sich dann eben insbesondere in der Rhetorik, wie er das getan hat, er hat gemeint, ja, eins weiß ich schon ganz sicher, ich liebe München, ich kann hier gerne auch weiter antreten, aber wenn das Wetter so ist, wie es ist, dann werde ich dieses Turnier nie wieder gewinnen. Ja, gut, okay, dann ist es so, dann ist das von den Bedingungen her etwas wie, keine Ahnung, wie Rasen für die größte argentinische Sandplatz-Wühlmaus oder wie auch immer. Aber das Gute ist ja, es gibt immer meist in der nächsten oder in dem Fall in der übernächsten Woche für einen immer gleich wieder die Chance, es besser zu machen. Für ihn geht es jetzt Richtung Madrid, was 660 Meter, wenn ich es mal richtig gemerkt habe, über dem Meer liegt. Das heißt, ganz andere Bedingungen dort. Tendenziell ein Turnier, was ihm von den Bedingungen gut liegt. Und dort, wenn er da jetzt schnell hinreist, trifft er auf einen, der dort schon trainiert, nachdem er diese Woche in Barcelona für Aufsehen gesorgt hat und dann aber auch schnell wieder weg war. In Madrid trainiert nämlich schon Rafa Nadal für seinen zweiten Einsatz beim Sandplatzturnier. Hast du ihn gesehen in Barcelona?
Habe ich, ja. Zwar nicht live, das wäre schön gewesen. Hm. Da war nämlich deutlich besseres Wetter als hier. Aber
das
kann
stimmt.
ich gesehen.
So vielleicht sind wir deswegen auch so anti-München, weil gleichzeitig Barcelona läuft und dort ja, naja, aber so richtig knackig heiß ist es auch nicht. Aber es ist mediterraner.
Ja, also knackig heiß ist es nicht, aber es ist deutlich besser. Und ja, da wir zwei ja durchaus Liebhaber von Rafael Nadal sind, ist das vielleicht dann halt auch so eine emotionale Sache, dass man da eher hinguckt. Ja, aber ich habe tatsächlich beide Matches gesehen. Also Runde 1 und Runde 2.
Ja, Runde 1 hat er gespielt, gewonnen, in Teilen gut gespielt. Aber ich fand schon bei seinem ersten Match war oder wurde deutlich, wo er aktuell steht und wo die Probleme sind, vor allem, oder sagen wir so, wo die Probleme sind, wenn es darum geht, wirklich nochmal um einen Titel mitzuspielen. Und zwar übrigens nicht nur in Roland Garros, sondern auch in Madrid oder in Rom, um einen Titel mitzuspielen. Man sieht dann doch jetzt ganz deutlich, was ja viele vorher auch vermutet haben, dass die größte Einschränkung im Aufschlag liegt. Dort spielt die größte Furcht mit, sich im Bereich der Bauchmuskulatur wieder zu verletzen, dass etwas wieder aufbricht. Und demzufolge serviert er mit deutlich, würde ich jetzt mal sagen, was so rüberkommt, mit deutlich weniger Selbstbewusstsein, natürlich deutlich niedriger Geschwindigkeit, was nicht unbedingt jetzt der Mega-Nachteil sein muss, wenn du Variation mit reinbringst, wenn du variabel servierst. Aber fangen wir mal da an, das war schon deutlich zu sehen, oder? Aufschlag wird eine Herausforderung.
Ja, vielleicht sagen wir noch kurz, gegen wen er gespielt hat.
Also,
Runde 1 in Barcelona ging es gegen Flavio Cobolli. Das hat Nadal mit 6:2 und 6:3 gewonnen, was sehr, sehr deutlich klingt und in Phasen auch sehr, sehr deutlich war. Was aber auch viel mit Cobolli zusammenhing.
Das stimmt.
Der besonders im ersten Satz, glaube ich, extrem nervös war und viele Fehler gemacht hat, die nicht nötig waren. Und anders als dann in Runde 2, Alex de Minaur halt auch nicht so ganz ausgenutzt hat, dass Nadal halt bestimmte seiner Kernkompetenzen nicht voll ausspielen konnte. Ne? Ich glaube, wir hatten uns zusammen, als das Match lief, hatten wir uns mal kurz ausgetauscht und ich meinte, dass Nadal so ein bisschen schwerfällig wirkt und du sagtest dann vorsichtig und ich glaube, das trifft es ganz gut. Man hat gemerkt, dass er im Match gegen Cobolli wirklich sehr vorsichtig war und geguckt hat, was mache ich denn? Er hat nicht voll aufgeschlagen. Nadal hat natürlich noch nie den allerhärtesten Aufschlag gehabt. Und ich glaube, es ist ihm in dem Falle auch zugute gekommen, dass er sehr sicher und variantenreich aufschlägt, weil das konnte er so ein bisschen für sich nutzen. Aber besonders der erste war doch, also da war die Quote nicht die beste. Und er ist halt auch viele, hat halt auch viele Sachen nicht erlaufen, zu denen er früher hingehechtet wäre. Da hat man schon gemerkt, dass er, glaube ich, versucht hat, eine Balance zu finden, zu gucken, was ist denn so das, was ich gehen kann und wie viel muss ich denn tun, um das zu erreichen. Und das hat man halt besonders auch im zweiten Match dann gegen Alex de Minaur gesehen, weil der hat ganz im Gegensatz zu Flavio Cobolli genau diese Schwäche von Nadal extrem ausgenutzt und den Spanier laufen geschickt, mit vielen Stoppbällen geärgert und das ganze Match halt extrem physisch gemacht, was dann halt dann im momentanen Zustand eine Nummer zu viel war für Nadal oder vielleicht auch einfach mehr, als er in dem Moment geben wollte.
Ja, also sagen wir mal so, von den Erkenntnissen, von dem, was sichtbar war, muss man ja dankbar sein, dass es genau diese beiden Matchups waren. Ja, weil das wirklich sehr, sehr schön gegeneinander ausspielt oder ja, es einem erleichtert, das irgendwie einzuordnen. Man kann sagen, gegen Cobolli, das reicht halt, dass du Nadal bist, ja. Also da hat er auch in Anführungsstrichen nur das Nötigste machen müssen. Dazu kommt der Ultra-Respekt dem 22-fachen Grand-Slam-Sieger gegenüber. Dann spielst du vor einer Home-Crowd in Barcelona auf einem Center-Court, der auch noch nach dem Namen deines Gegners benannt ist und. Und rein spielerisch waren halt so ein paar wirklich Vintage-Nadal-typische Sandplatz-Spielzüge dabei, wo du genau gewusst hast, das macht er dreimal, zack, und dann ist der andere ausgespielt. Plus zwischendrin wirklich so ein paar Bilderbuchschüsse, wo man sagt, oh ja, guck, da ist er wieder. Und gleichzeitig, genau wie du gesagt hast, gab es Situationen, wo er sich im ersten Match hat erlauben können zu sagen, da gehe ich doch gar nicht in die Streckung, in die Dehnung. Ja? Ich mache nicht noch diesen zusätzlichen Schritt und riskiere was, sondern ich taste mich ran. Und da reicht es eben für die Nummer 62 in der Welt, reicht es. Im Gegensatz dann zu einem ja wirklich seit nicht nur Wochen, sondern muss man sagen seit Monaten wirklich sehr, sehr gut spielenden Alex de Minaur. Und da wurde es einfach deutlich, wo er steht. Auf der anderen Seite möchte ich anmerken, dass trotz alledem auch Nadal über all die Jahre hinweg auch immer ein Meister war, dass, sag ich mal, dass das Understatement, das sich zurücknimmt und damit alle, sowohl uns Zuschauende als auch seine Gegner, im Unklaren lassen, wo er eigentlich wirklich steht. Also Thema Physis. Er sagte auch, ja, er hat seinem Team gesagt, er ist noch nicht ready für ein Battle, was am Ende dann über 2,5 Stunden geht. Ich würde wiederum sagen, das wage ich mal zu behaupten, das ist nicht der Fall. Der könnte auch immer noch 4 Stunden auf dem Platz stehen. Das könnte eine Finte sein. Ja? Ich glaube viel eher, es sind diese Extremsituationen oder extremeren Situationen, in denen du eben deine volle Leistungsfähigkeit, Physis und vor allen Dingen diesen Muskelapparat benötigst, die es dann entscheiden, ja, in einem Top-10-Match. Und da hat man schon gesehen, da hat er entweder eine Limitierung im Sinne von, der Körper erlaubt es ihm nicht, noch nicht oder nicht mehr. Oder er limitiert sich selber und sagt, ich robbe mich hier ran, ich gehe aber moderates Risiko. Ich möchte mich weder in Barcelona noch in Madrid noch in Rom verletzen. Wenn ich da dritte Runde, Viertelfinale, wie auch immer rausgehe, dann ist es so, ich will noch mal einmal den großen Sturm auf die Bastille, noch einmal hier in Paris Gas geben. Das wäre meine Vermutung.
Ja, also ich denke auch, dass er, wäre es jetzt ein Finale gewesen oder so, dass er da wahrscheinlich anders reagiert hätte. Ich meine, das hat er auch danach in der Pressekonferenz gesagt, dass er, Nadal spielt ja ein bisschen so immer nach Leben und Tod. Mhm. Und dass er gesagt hat, natürlich ist das jetzt nicht die Situation, um alles rauszulassen. Also man merkt schon, dass es sein Ziel ist, irgendwie nochmal in Roland-Garros zu spielen, verständlicherweise, und dass er da jetzt natürlich vorsichtig von A nach B geht und ihm das sicherlich auch schwer fällt. Also du hast auch gemerkt, dass beim Aufschlag, wenn das mal nicht so lief, er sich dann schon auch geärgert hat. Und ich glaube nicht so sehr, weil er gedacht hat, ich mache jetzt einen Fehler, sondern weil er sich eher geärgert hat, dass er es halt nicht voll spielen kann, ja, beziehungsweise sich zurückhalten muss. Aber ich glaube, wenn einer es schafft, so eine Situation zu akzeptieren und damit zu arbeiten, dann ist es ein Nadal. Und für uns, glaube ich, bleibt echt nur zu hoffen, dass er das jetzt sukzessive aufbauen und halten kann, dass man ihn halt in Paris nochmal spielen sieht, damit er sich da halt auch, ich sag mal, würdig, also aktiv verabschieden kann.
Ich glaube, das ist auch das, was er möchte, ja. Und deswegen könnte ich mir auch vorstellen, wir werden sehen, dass er in Madrid und auch in Rom, will nicht sagen mit angezogener Handbremse spielt, aber ja doch risikominimierend spielt. Hätte er sich jetzt in Barcelona nochmal irgendwie eine kleinere Blessur geholt, dann wäre die Zeit lang genug gewesen, bis Paris sich da nochmal zu erholen. In Madrid und insbesondere Rom wird es dann zu knapp, da darf er sich nichts zuziehen, wenn er einfach nochmal in Paris aufschlagen möchte und zu seinen Bedingungen dann ausscheiden möchte und Abschied nehmen möchte. Denn ich glaube, das wird deutlich, auch wenn er es jetzt noch nicht 100% nochmal bestätigt hat und nochmal gesagt hat, aber das werden seine letzten Auftritte sein. Also ich kann mir ihn, weiß Gott, nicht nochmal in Melbourne nächstes Jahr vorstellen.
Nee, also auch diese Saison, ob er dann nach der Sandplatz-Saison ja wirklich dann auch weitermacht, das ist die Frage, weil irgendwann ist das ja auch so eine Kosten-Nutzen-Rechnung, ne? Willst du wirklich diesen Aufwand betreiben und dieses Rumeiern, um dich da noch durch eine Saison zu quälen? Weiß ich nicht. Also ich, wenn es, glaube ich, jemand macht, dann ist es ein Nadal. Oder ich sag mal, alle aus seinem Kaliber. Ne? Auch so ein Andy Murray könnte ja durchaus sagen, ich lege die Füße hoch.
Der übrigens seit gestern wieder auf dem Blatt steht. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Es gab einen Schnipsel irgendwo auf Twitter. Er trainiert wieder. Ich meine, das ist gerade mal 3,5 Wochen her, dass er mit einem mehrfachen Bänderriss in Miami ausgeschieden ist und gesagt hat, so, das war es jetzt erstmal. Ich hoffe, dass ich zum Roland Garros oder sowas wieder fit bin. Jetzt steht er seit gestern schon wieder auf dem Platz und schlägt Vorhände. Aber nicht so aus dem Stand. Also das ist schon krass.
Aber da siehst du mal, was man mit top-medizinischer Versorgung, wie schnell dein Körper doch einiges erreichen kann. Ne? Ja. Also ist natürlich die Frage, ist das immer so klug? Genau. Aber es geht auf jeden Fall.
Ob es gesund ist, wird sich zeigen. Also wir schauen mal, was der Rafa so macht. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass wenn er ein wie auch immer geartetes, respektables Ergebnis in Paris, ja, und damit bleibt offen, ob in Roland Garros oder während Olympia einfährt, dass er dann sagt, okay, hier, man soll aufhören, wenn es vielleicht am zweitschönsten ist. Am schönsten wäre im Rückblick natürlich immer gewesen, keine Ahnung, nach diesem Paris-Finale vor 2 Jahren den Stecker gezogen hätte. Aber es ist schwierig im Sport, den richtigen Moment zu finden. Wenn es danach ginge, den richtigen Moment zu finden oder rauszuziehen, wenn es gar nicht mehr läuft, dann hätte Tsitsipas vor kurzem ja sagen müssen, ich höre auf mit dem Tennis. Und jetzt gewinnt er Monte Carlo, steht in Barcelona gut da. Und das alles nicht zufällig, sondern er spielt sehr dominantes Sandplatz-Tennis.
Ja, aber da sieht man halt, dass es sein bester Belag ist. Ne?
Ja.
Ich meine, er spielt auch auf anderen nicht schlecht, verstehe mich nicht falsch, aber ich will ihn jetzt nicht als Sandplatz-Spezialisten deklarieren, aber ich glaube, es ist der Belag, auf dem er sich mit allem, was er so hat und kann, am wohlsten fühlt. Und da kann er sich mit Kasper Rüd ja auch in so eine, die können eine WhatsApp-Gruppe, Claycourt-Lovers oder so aufmachen, keine Ahnung. Da sieht man einfach, was halt so dein Idealbelag halt einfach auch tut, ne? Um dann vielleicht auch Alexander Zverev dann noch mal in Schutz zu nehmen, so ein bisschen. Ich will ja auch nicht auf ihm rumhacken, ich kenne den Mann nicht. Wie sehr natürlich Bedingungen dir ja helfen können.
Ja, ja. Ich meine, beim Kasper Ruud haben wir es gewusst, bei Stefanos Tsitsipas ist es trotzdem bemerkenswert, dass einfach so dieser Kickstart so erfolgte. Kannst du sagen, der Belag kommt ihnen entgegen, aber die Diskrepanz zwischen den Leistungen in den Wochen vorher und jetzt denen auf Sand, die ist halt schon, finde ich, durchaus bemerkenswert. Und dann das auch wirklich durchzuziehen und so einen Tausender dann, ich will nicht sagen, einfach mal so zu gewinnen, sondern zu gewinnen und auch in der Art und Weise, wie er es gewonnen hat, muss ich sagen, da kann man echt den Hut vorziehen. Im Gegensatz dazu, ich weiß nicht, ob du es wusstest, bei mir ist es irgendwie immer mal so rumgegeistert, aber als ich es jetzt nochmal gelesen habe, habe ich gedacht, stimmt, Kasper Ruud hat bisher kein Turnier oberhalb des 250er-Levels gewonnen. Wusstest du das?
Das wusste ich, aber das auch halt im Zuge dessen, ne, weil jetzt mit Masters-Finale und so das dann doch mal aufkam. Und ich dann halt noch mal nachgeguckt habe, weil ich gedacht habe, Und natürlich, es ist schon eine interessante Statistik oder eine interessante Tatsache, besonders wenn man sich auch mal anguckt, in was für Finals er stand. Weil 3 Grand-Slam-Finals, jetzt ein Master-Finale und auch bei anderen Turnieren, glaube ich, auch bei 500ern. Und was da schief läuft oder ne, was da ist. Und ich glaube, da ist das manchmal, dass ich weiß immer nicht, ob Kasper Ruud so diese er ist ein, wirklich so ein, einer verglich das mal, ich weiß gar nicht, ob das bei Sky war oder wo auch immer ich das gelesen oder gehört habe, der wurde als David Ferrer dieser Generation verglichen. Hm. Wirklich so ein grundsolider Arbeiter, auch durchaus mit einer flashy Vorhand und allem, aber so dieses gewisse Etwas, was dich dann halt in diesen großen Finals gegen die ganz großen irgendwie diesen dir diesen einen Vorteil bietet, das fehlt ihm noch so ein bisschen. Oder das hat er vielleicht auch gar, ich weiß es nicht, weil ich frage mich, er scheint jetzt nicht einer zu sein, der mental mega schwach ist. Ist ja jetzt auch nicht so, als würde er diese Finals dann mega schlecht verlieren oder so. Ne?
Naja, denkst, also okay, Monte der ist jetzt war nervös. Schon pur.
Ja gut, klar, da, aber man muss auch sagen, dass in dem Falle Stefanos Tsitsipas auch wirklich einen unfassbaren Lauf hatte. Da sahen ja auch andere Spieler vorher ziemlich platt gegen aus. Aber trotzdem auch in anderen Situationen, manchmal frage ich mich, ob ihm da so ein bisschen der Biss fehlt, so dieses, weißt du, auch mal fies zu sein,
ja.
Dieses Winning Ugly, so ein bisschen.
Er ist halt ein unglaublicher Saubermann. Ja? Ich meine das nicht bösartig, aber ich meine, der sieht ja auch wirklich aus mit seiner ganzen Entourage in ihren dunkelblauen Poloshirts. Sie sehen immer aus, wie wenn sie direkt aus dem Yachtclub kommen, aber vorher nochmal frisch geduscht sind und jeder Haarsträhne sitzt und so. Ich meine das nicht böse, aber es ist so ein bisschen was Dreckiges würde ihm, glaube ich, ganz gut tun. Denn also, dass man ein Grand-Slam-Finale, in dem Fall gegen Nadal in Paris, verlieren kann, vielleicht sogar verlieren muss, Fragezeichen, das kreide ich ihm gar nicht an. Aber in den anderen größeren Finals, gehen wir mal von Grand-Slam-Ebene weg, eben auf dem Tausender gegen Tsitsipas in Monte Carlo, mit dem, was Casper Ruud kann, da hätte ich schon mehr erwartet. Ja, Tsitsipas haben jetzt mehrfach gesagt, toller Lauf, tolles Tennis im Moment. Aber irgendwie so ein bisschen mal was, ja, was Dreckiges, was im positiven Sinne Verbisseneres als dieses brave 250er-Tennis halt.
Ja, und es ist eigentlich so schade, ne? Weil klar, auf der Rückhandseite ist Ruud schon angreifbar, aber ich meine, die Vorhand von ihm, wenn der die trifft, tut die schon weh.
Ja,
und er ist ja auch wirklich jemand, der auch sehr gut und solide aufschlägt. Also der ist auch jemand, der diese One-Two-Combination gut kann. Gerade auf Sand, einen schönen Aufschlag, klug gesetzt und dann so, dass es auf die eigene Vorhand zurückkommt und dann richtig Zug machen. Und da kann er Leuten schon mit wehtun, aber du musst es dann halt auch machen. Ne? Und ich glaube, das ist sowas, was ihm fehlt. Und da hast du wahrscheinlich auf 250er-Ebene eher einen Gegner vor dir, wo halt dieses Nette schon reicht. Wieder so ein bisschen wie bei Nadal Cobolli. Ne?
Ja.
Es muss halt nicht mehr tun. Aber wenn du dann höher kommst, musst du dann halt wirklich auch mal gucken, dass du dann anfängst, dem anderen, das klingt jetzt brachial, weh zu tun, ne? Und zu sagen, wie dann auch jetzt ein Alex de Minaur gegen Nadal, und das hätte ich bei de Minaur vor ein paar Jahren auch noch nicht erwartet, dass er das macht, wirklich knallhart Stops zu spielen, knallhart die Rallies in die Länge zu ziehen und zu sagen, ich drück da rein, wo es weh tut.
Ja. Und gleichzeitig muss man wiederum sagen, das gab es schon immer im Tennis und das wird es auch immer geben, dass du Spieler hast, die in der Top 10 über Jahre hinweg präsent sind und Spitzenleistungen zeigen, aber eben den ganz, ganz großen Wurf, dass der ihnen nicht gelingt, denn auf der anderen Seite, wer möchte nicht mit ihm tauschen? Er hat, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, bisher 10 Turniere gewonnen. Es gibt nicht viele Tennisprofis, die überhaupt ein Turnier oder mehr als ein Turnier gewinnen. Ist im Moment ja ein bisschen zurückgefallen, aber alles relativ, war schon die Nummer 2. Mörderkohle eingenommen. Also es ist Klagen auf hohem Niveau und es gab es, wie gesagt, eigentlich schon immer auf der Tour, dass du Spieler in den Top Ten hast, die trotzdem nie zum ganz großen Wurf ausgeholt haben. Aber irgendwo fällt dann immer doch mal nochmal ein Tausender ab, irgendwie so, keine Ahnung. Paris, Bercy ist jetzt nicht unbedingt der Belag für ihn, aber das war immer so das Turnier, wo dann doch einer nochmal was hat einsammeln können, der oben mit dabei war. Weißt du so, ich denke so an die Tsongas und Burdicks und sowas. Irgendwo ist immer mal ein Titel abgefallen und vielleicht gelingt es dem Casper Ruud auch noch. Ob ihm wirklich ein Grand Slam Sieg gelingt, wenn überhaupt, sage ich dann in Paris, aber die Konkurrenz wird nicht weniger.
Nee, tendenziell nicht. Wobei ich denke auch, also wenn, ist Paris die beste Gelegenheit, A, weil es sein bester Belag ist und B, weil Paris auch so die Ecke ist, wie du es sagtest, wo halt vielleicht eher mal was abfällt, wenn jemand einen Lauf hat. Vielleicht auch, weil es jetzt, wo Nadal weg ist, gut, und vorher halt auch bei Federer und Djokovic nicht der Hauptbelag war. Ja. Immer noch gut, aber eben nicht der Hauptbelag. Insofern war da vielleicht auch eher mal Raum, ähnlich wie bei den US Open, sich da mal durchzuschleichen.
Ja, und bei ihm wäre es weitaus mehr als durchzuschleichen, sondern er gehört, sagen wir mal, wenn alle im Vollbesitz ihrer Kräfte sind, dann sehe ich für Paris schon die drei im Moment vorne, die auch wechselnd, entweder verletzt oder noch nicht ganz so fit oder alles überragend besessen, nämlich Sinner, Alcaraz und Djokovic vorne. Aber dann kommt eine ganze Reihe von Spielern, zu denen übrigens auch ein Alexander Zverev gehört, die durchaus eine Chance hätten, wenn bei dem einen oder anderen Mal etwas nicht so läuft. Also lass einen Alcaraz, keine Ahnung, ich wünsche es ihm natürlich nicht, ja, aber lass den verletzt rausgehen. Ja, dann sind er doch noch nicht so 100% das abrufen zu können, was er jetzt auf dem Hardcourt gezeigt hat. Oder ein Djokovic von was auch immer abgelenkt sein, dann schlägt die Stunde eben jener. Und das würde ich dann wirklich gerne mal sehen, wer von denen hat dann das Kreuz, wer von denen ist dann so im positiven Sinne großmäulig genug, um den Titel dann nach Hause zu tragen. Vielleicht wäre es das sogar mal wert. Also wenn es Nadal nicht gewinnt, vielleicht würde ich mir wünschen, dass es mal so ein Kopf-an-Kopf-Rennen dieser Spieler gäbe, die ganze Zeit für sich in Anspruch nehmen, dass sie doch so ein Ding auch mal gewinnen wollen. Und wer dann die Nase vorn hat.
Wäre schon schön. Ich meine, irgendwann wird es auch passieren. Also spätestens, wenn Djokovic dann auch noch weg ist, werden wir uns, glaube ich, eh daran gewöhnen müssen, dass es vielleicht auch bei den Herren wieder mehr durchwechselt. Wobei, man muss jetzt natürlich gucken, was Sinner dieses Jahr macht. Ne? Weil ich schätze ihn schon als jemand ein, der versucht, wirklich auf die Peak-Momente dann auch topfit zu sein. Und das würde mich mal interessieren, wie er das jetzt mitnimmt. So, ja. Ne? Also dieses wirklich dann zu den Grand Slams in enorm guter Verfassung zu sein, da muss man mal drauf schauen, wie er das zweite Grand Slam nach seinem ersten Titel dann spielt. Ja. Muss man mal gucken. Aber wahrscheinlich wird es anfangen, jetzt durchlässiger zu werden, auch für andere Sieger. Und da sind die genannten natürlich zumindest theoretisch auf dem Papier die wahrscheinlichsten Kandidaten, klar.
Wir nähern uns mit Riesenschritten, werden dann natürlich auch wieder unsere große Grand Slam-Vorschau haben. Bald geht es auch wieder los mit den Anmeldungen für unser cooles Tippspiel, was übrigens nicht nur für die Herren, sondern auch für die Damen stattfindet. Und mir fällt auf, dass wir auch diese Woche die Damen schon wieder sträflich vernachlässigen und benachteiligen, indem wir so lange über die Herren reden. Vielleicht müssten wir die nächsten Wochen mal mit den Damen anfangen, dass sie nicht immer so hinten runterfallen. Hat aber vielleicht auch damit zu tun, dass das Turnier in Deutschland stattfindet, so wie München. Nein, Stuttgart, hast du ein bisschen da was sehen können?
Ja, also ich habe hier und da Matches gesehen, ist natürlich tagsüber und für jemanden, der arbeitet, nicht immer die Idealvoraussetzung.
Wobei die viel in den Abend reinspielen in Stuttgart, was ich tendenziell ganz gut finde, gell?
Genau, ich habe dann halt eher schon mal so spätere Matches gesehen. Aber ja, bei Stuttgart ist das irgendwie, es klingt so bescheuert, aber es ist auf eine andere Art und Weise ein bisschen langweilig gewesen dieses Jahr irgendwie, weil es doch so, es war ein bisschen vorhersehbar für mich.
Lustig,
so.
Warum wusste ich, dass du dieses Wort jetzt sagen wirst?
Weil es dir vielleicht genauso ging, wer weiß das schon. Ja. Aber es war so ein bisschen das, ne, dass ich gedacht habe, es ist, ja, vielleicht bis auf Kostyuk jetzt gegen Goff gewonnen, wobei die auch gerade richtig guten Lauf hat. Weißt du, was ich meine? Es, es hat mich jetzt, es waren tolle Matches und hat auch Spaß gemacht, das zu sehen, so vom Entertainment-Faktor her. Aber es war jetzt nichts dabei, wo ich gesagt habe, wow, von dem, was ich gesehen habe, und das muss man, glaube ich, einschränkend dazu erwähnen, wow, das wird mir jetzt im Gedächtnis bleiben.
Ja, ja. Also für einen kurzen Moment habe ich mich an die guten alten Zeiten erinnert, als an einem Tag so ungefähr beide deine Heroes gespielt haben. Nämlich ich spielte erst Nadal und dann abends Kerber. Und dann habe ich gedacht, das ist ja wieder wie früher. Endlich wieder mitfiebern, endlich wieder Emotionen pur und richtig involviert sein und nicht nur mit neutralem, objektiven Blick Tennis gucken, sondern so richtig unfair. Es darf nur der eine und nur sie darf gewinnen. Also für einen kurzen Moment war es nochmal alte Zeiten. Aber eben in dem Sinne auch alte Zeiten, dass auch der Angie Kerber ihre Grenzen vielleicht aufgezeigt worden sind aus anderen, ganz anderer Hintergrund. Sie kommt nach der Babypause, die ja eine sehr kurze Pause war, muss man auch sagen, zurück auf die Tour und dann noch auf einem Belag, der in ihr eigentlich alles andere als liegt. Wobei auch das ist ja, dann nehme ich deine Worte von vorhin, ist er irgendwie auch, klingt jetzt böse, wenn ich sage Geschwätz, sie hat Stuttgart auch zweimal gewonnen, meine ich. Doch zweimal. Also zu sagen, sie kann nicht Sand, ist ja Käse. Das ist sicherlich nicht ihr Lieblingsbelag, aber die kann auch auf Sand richtig oder konnte auch auf Sand richtig gut spielen. Die hat das zweimal gewonnen. Sie ist auch in Paris mal bis ins Viertelfinale vorgekommen. Aber an dem Abend dann doch von einer Emma Raducanu dann am Ende doch deutlich bezwungen worden. Nicht nur vom Ergebnis, sondern im zweiten Satz dann auch vom gesamten Spiel her, wo man sagen muss, ja, vielleicht auch da nochmal auf ein letztes Hurra während der Rasensaison, aber sie brauchte einfach noch, um ranzukommen. Während auf der anderen Seite ich es total schön finde zu sehen, dass jemand, der auch Zeit braucht, um wieder ranzukommen, nach OP an beiden Handgelenken, Emma Raducanu, auf dem Weg nach oben ist. Ist jetzt gegen Swiatek raus dann am Ende, aber spielt ganz gute letzte zwei Wochen.
Ja, also Raducanu, das hat mich auch gefreut, weil ich finde sie einfach viel zu talentiert. Und als das, also ich finde es einfach schade, wenn so ein Talent dann am Körper scheitert. Und da kann man vielleicht auch Paula Badosa noch mit reinziehen. Oh ja. Die in Stuttgart halt wieder verletzt rausziehen musste, Wahnsinn. Dann gegen Arina Sabalenka. Und die hat in Stuttgart wirklich auch gut gespielt. Und man sieht bei Badosa einfach, ich meine, die war immerhin mal bis zur, die zwei der Welt, wie unglaublich gut die spielen kann. Und gerade auch mit dem Aufschlag finde ich sie auch sehr, sehr gut, weil sie auch durchaus in Drucksituationen nicht zurückzieht. Und da das Risiko weitergeht, was ich wirklich in der Konsequenz auch sehr, sehr beeindruckend finde. Aber das ist halt so schade, dass solche Talente dann fehlen, weil der Körper an vielen Stellen nicht mitmacht. Ja. Bei Raducanu konnte man noch sagen, die ist halt noch sehr jung und die war am Anfang, die ist ja auch eine recht schmale Person, ne, da musste wahrscheinlich auch erstmal das richtige Fitnessprogramm dazukommen, um einfach deine etwas schmaleren Rahmen da so ein bisschen zu schützen, ne? Das ist ja oft auch bei jüngeren Männern so, die dann schnell in die Höhe schießen und die Breite aber ein bisschen fehlt. Mhm. Und das halt auch so seine Probleme bieten kann. Aber das freut mich für Raducanu schon auch enorm. Und Kerber, ja, da muss man mal gucken. Also ich glaube, Kerber ist so jemand, die einfach so eine Initialzündung braucht. Die braucht einmal dieses eine Match und dann dieses eine Turnier, wo sie so richtig ins Rollen kommt. Und dann wird das bei ihr meistens besser. Ne? Sie muss mal so diesen Moment haben, wo sie über diese Schwelle drüber kommt. Und da ist vielleicht Sand auch nicht der Idealbelag. Ich glaube, da sollte man jetzt schon noch mal abwarten, wie es auf Rasen wird. Aber eigentlich ist natürlich Stuttgart ein Turnier, was von den Bedingungen eher zu Kerber passt, von allen Sandplatzbelägen, als vielleicht andere Turniere. Ja, muss man mal schauen. Manche kommen halt nach längeren Pausen auch gar nicht mehr gut zurück, weil es dann vielleicht auch einfach weg ist. Also es gibt ja auch andere Spielerinnen. Guck dir mal eine Justine Hénin an, die auf dem Höhepunkt als Nummer 1 gesagt hat, ich habe keinen Bock mehr. Danach hat sie es dann noch mal versucht, aber so richtig kam sie an ihre alten Leistungen auch nicht mehr ran.
Ja, ja. Auch eine Kim Kleisters nicht.
Ja.
Ein paar Achtungserfolge sicherlich für Wozniacki. Aber ich finde auch, also auf der einen Seite, ich habe es ja vorhin gesagt, versetzt man sich fast schon nostalgisch noch mal ein paar Jahre zurück und sagt, ach, wäre das nicht schön und so. Das stimmt ja. Und auf der anderen Seite, der Sport steht ja nicht still, die Entwicklung steht nicht still. Und wenn man allein mal sieht, man jetzt zu, sagen wir, ihrem Mega-Jahr, als dann alle Sterne sozusagen aufgingen und gleichzeitig krachend, knallend vom Himmel füllen, 2016, ist jetzt schon wieder 8 Jahre her. Das Spiel hat sich weiterentwickelt. Die heute oben stehen, schlagen mit noch mal einer ganz anderen Brachialität auf, die vorher vielleicht nur oder fast sicher nur eine Serena Williams an den Tag gelegt hat. Und auch das gesamte Spiel hat sich sowohl was den Ausschlag als auch was insgesamt die Athletik und die Schläge angeht, natürlich weiterentwickelt. Und dann gibt es eben diese Momente, in denen die alte Brillanz dann nochmal durchschlägt. Was ja aber auch typisch ist für Tennis. Ich meine, Tennis ist ja ein Sport, bei dem am Ende so gefühlt 52% der Punkte auf der einen Seite landen und 48% auf der anderen. Und trotzdem steht am Ende irgendwie 6-4, 6-3 da. Ja? Obwohl du 48% deiner Punkte verloren hast, so ungefähr. Ja? Und da ist dann in diesen 48% bleibt genügend Raum für Nadal, für Kerber, für wen auch immer, die Brillanz an den Tag zu legen. Aber ob es dann wirklich noch mal reicht. Ich bin da bei dir. Ich glaube, Rasen wird da die Chancen noch mal erhöhen, zu einem guten, respektablen, vielleicht sogar sehr guten Ergebnis zu gelangen. Aber wir werden uns jetzt dann endgültig reinstürzen müssen und auch wollen in das Tennis von heute und von morgen. Und das sind dann eben diejenigen, die nachkommen. Und da gibt es ja Gott sei Dank genug auf beiden Seiten. Und auch auf beiden Seiten immer wieder so Stories wie Wondrushova, die jetzt plötzlich wieder um die Ecke kommt und in Stuttgart ganz toll spielt. Ja. Wir haben da tolle Begegnungen jetzt auch am Wochenende vor der Brust. Da müssen wir jetzt nicht näher drauf eingehen, weil, wie gesagt, je nachdem, wann ihr den Podcast hört, könnt ihr euch da selber ein Bild von machen. Und dann geht es eben los. Dann geht es weiter nach Madrid, wo wir dann wieder das nächste kombinierte Event haben. Wir werden jetzt dann sowieso nach Stuttgart mit Madrid und Rom jeweils die ausgedehnten Veranstaltungen haben und dann nach einer kurzen Verschnaufpause Paris, wobei die Quali dort ja dann gleich losgeht. Also im Grunde genommen kannst du sagen, jetzt ab Mitte nächster Woche hast du bis zum 7. Juni Sandplatztennis jeden Tag auf dem Schirm und zwar in der vollen Weltspitze und Weltbreite bei Damen und Herren. Mal gucken, ob wir dann vollkommen übersättigt sind in 6 Wochen.
Na, ich glaube nicht. Ich weiß noch, als Sandplatzsaison wieder anfing, dachte ich, ja, endlich. Ich gucke Tennis total gerne, egal wo. Aber bei Sandplatztennis, ach, ich weiß nicht. Das ist für mich immer noch mal ein bisschen mehr Tennis. Ich freue mich.
Ja, total. Ich mich auch. Ich gehe jetzt gleich in meinen Tennisclub zum warmen Duschen.
Ich gehe frühstücken.
Das ist sehr gut. Macht euch ein schönes Wochenende. Guten Start in die nächste Woche, wenn ihr uns erst dann hört. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns mal Feedback gebt. Gerne auch Kritik, Anregungen. Und noch mehr freuen wir uns, wenn ihr uns empfehlt. Erzählt es gern euren Freundinnen und Freunden, dass es die Tennisproleten jetzt seit über 5 Jahren als euren Tennis-Podcast gibt. Hinterlasst gerne mal eine Bewertung. Hilft auch immer für uns. Ihr wisst ja, wir wollen jetzt Influencerinnen werden und deswegen wäre das sehr, sehr wichtig für uns. Nein, Spaß beiseite. Wir hoffen, es macht euch Spaß. Wir sind erreichbar über alle sozialen Plattformen oder über Mail an kontakt@tennisproleten.de. Euch allen, wie gesagt, ein gutes Wochenende. Macht's gut. Bis nächste Woche und tschüss.
Tschüss.
Kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.